Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dieses ist die 249. Sendung Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nichts von mir in WikiLeaks drin steht.
Ja, sei mal froh, vielleicht hast du ja auch irgendjemand, der heimlich irgendetwas macht. Wir haben eine ganze Menge Themen und ich glaube, wir sollten uns mit der Begrüßung gar nicht so lange aufhalten, sondern einfach anfangen.
Auf geht's.
Wolfgang, wenn ich dir etwas an den Kopf werfe, nicht etwas, was weh tut, JMSTV, weißt du dann, was damit gemeint ist?
STV wird sowas mit Strafverordnung oder sowas sein.
Es ist der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Aha. Das, was sich anhört wie ein Vertrag, ist eigentlich für uns ein bindendes Gesetz. Das gibt es schon lange. Mhm. Aber jetzt soll es eine neue, ich sag's mal in meiner Sprache, Version davon geben, die zum 1. Januar in Kraft treten wird. Und da sind so einige Fallstricke dabei. Das Ganze erscheint mir persönlich, nachdem ich es dreimal durchgelesen habe, doch ziemlich albern in manchen Bereichen. Auf jeden Fall, wenn du dein Internetangebot, das gilt nicht nur für das Internetangebot, sondern für Presse, Radio, Fernsehen und so weiter, dein Internetangebot falsch klassifizierst, schreibst da zum Beispiel rein ab 6 Jahren und das ist aber nicht der Fall, dann wirst du mit einem Bußgeld bis zu 500.000 Euro bedroht.
Das schreibe ich rein ab 90.
Das wäre eine Möglichkeit. Aber ob das überhaupt geht, da sollten wir eigentlich mal einen Fachmann dazu fragen.
Ja, und zwar, das kann ich noch gerade vorweg schicken. Ich habe so einen Eindruck, als würde man mit diesen Verordnungen auch das befürworten, dass eventuell die Landesmedienanstalten, wir haben ja so eine witzige Sache gemacht. Am Anfang der Sendung haben wir gesagt, wir machen eine Sendung und haben denen geschrieben, wir hätten jetzt gerne eine Lizenz. Als Öffentlich-Rechtlicher weißt du ja, du brauchst eine Senderlizenz und haben gedacht, wir machen ja so etwas Ähnliches, also brauchen wir da auch eine Lizenz. Und wir haben es schwarz auf weiß gekriegt in einem Schreiben von der Justiziarin der Landesmedienanstalten in Düsseldorf, dass wir das nicht brauchen. So. Und jetzt durch diese Verordnung wird so etwas eventuell wieder möglich, dass die zuschlagen können und Gebühren verlangen können, Lizenzen verteilen können. Für jeden Blogger, der darf nicht mehr einfach bloggen, sondern der muss sich anmelden. Der braucht eine Lizenz.
Das werden wir mal sehen, ob das dahinter steht. Aber zuerst wollen wir doch mal über diese neue Gesetz sprechen. Und dazu haben wir in der Leitung in Berlin Thomas Schwenke von Schwenke und Dramburg, Rechtsanwälte. Schönen guten Tag, Herr Schwenke.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Herr Schwenke, kann denn das wahr sein, dass jeder Blogger, jeder, der im Internet ein Forum betreibt oder eine Homepage hat, wo er irgendwelchen Quatsch draufschreibt und der macht Fehler in der Klassifizierung, dass er dann mit so einem Mordsbußgeld bedroht wird?
Rein theoretisch ist es möglich. Praktisch sieht es so aus, dass selten so hohe Bußgelder für Privatpersonen verhängt werden. Es ist ja klar, ich kann niemanden mit einem Bußgeld belegen, dass er nie aufbringen kann. Wenn ich aber zum Beispiel eine große Plattform habe, nehmen wir mal an 7Load für Videos oder Clipfish, wie sie alle heißen, die wirklich große wirtschaftliche Unternehmen sind, die können tatsächlich mit so hohen Bußgeldern belegt werden.
Aber zur Kritik, welche Neuerung bringt denn das neue JMSTV ab 2011?
Also es gibt eine wesentliche Neuerung, die eigentlich eine Erleichterung in Anführungszeichen sein soll. Bis jetzt war es so, wenn es Inhalte im Internet gibt, die Entwicklung von Jugendlichen und Kindern beeinträchtigen können. Also wir sprechen ja von Erotik oder von Gewalt, von Drogen.
Kriegsverherrlichung.
Oder Kriegsverherrlichung ist sowieso verboten.
Ja.
Also Pornografie, Kriegsverherrlichung muss ganz geschlossen gehalten werden oder ist ganz verboten. Wir sprechen eher von so jugendgefährdenden Inhalten. Zum Beispiel, ich kann auf meiner Seite von meinen Drogenerfahrungen berichten. Also jetzt nicht meinen, sondern welche man haben kann, aufklären. Oder eine Mutter berichtet über die Geburtswehen als Beispiel. Oder jemand berichtet über seine Kriegserlebnisse. Das kann natürlich ein Kind traumatisieren, erschrecken oder einfach die Hemmschwellen senken. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Kinder nicht zu allen Inhalten Zugang haben. Und bisher stand im Gesetz, wenn ich solche Inhalte anbiete, die Kinder gefährden können, muss ich zusehen, dass ich irgendwie den Zugang verhindere. Zum Beispiel durch Abfrage einer Ausweisnummer. Oder eine andere Möglichkeit, die ich hatte, Anführungszeichen, Sendezeiten. Ich darf die Website zum Beispiel nur von 22 bis 6 Uhr zugänglich machen. Mhm. Also dieses leicht alberne aus unserer Sicht war schon bisher im Gesetz. Und jetzt hat der Gesetzgeber sich gedacht, das ist natürlich wirklich etwas schwer mit diesen Zugangsschranken. Ich gebe eine Erleichterung. Liebe Internetanbieter, ihr könnt eure Inhalte ab jetzt nach Altersstufen klassifizieren. Bedeutet, ihr könnt sagen, dieser Inhalt ist zum Beispiel ab 12 Jahren zugänglich, dieser ist ab 16 Jahren zugänglich und dann müsst ihr keine Zugangsschranken einbauen.
Das heißt also, wenn da ein Sechsjähriger, der noch nicht lesen kann, sieht, das ist ab 12 Jahren zugänglich, dann hört er auf, da weiterzulesen.
Nein, so sieht es nicht. Die haben natürlich weitergedacht. Es steht im Gesetz, dass diese Klassifizierung aber nur etwas bringen, wenn sie mit einem staatlich anerkannten Jugendschutzprogramm funktionieren. Deswegen nennt man das eine Staats-API. Jetzt kommt aber der Gag. Diese Software, mit der das funktionieren soll, und das ab dann gilt diese Erleichterung, die gibt es noch gar nicht. Und der Gesetzgeber hat auch gar nicht gesagt, wie die funktionieren soll. Er hat auch keine Spezifikation vorgegeben. Das heißt, irgendwelche Anbieter, meistens von der FSK, also von freiwilligen Schutzkontrollen, die ganz eng mit der Kommission für den Jugendschutz zusammenarbeiten, die wollen diese irgendwann mal im nächsten Jahr entwickeln, aber wie das aussehen soll, weiß keiner. Und wir wissen alle drei, wie es aussieht, wenn der Staat seine Hände über die Entwicklung von Software legt. Das bedeutet meistens, es kommen irgendwelche seltsamen Standards heraus, die sich kaum weiterentwickeln.
Oder gar nichts.
Oder gar nichts, ja. Mal rumkommen. Das bedeutet, wir haben eine Erleichterung im Gesetz, die eigentlich de facto derzeit nicht mal das Papier wert ist, auf dem sie steht.
Aber was müssen wir denn dann machen ab Januar?
Wir müssen mit der Frau von der Leyen reden. Dann kommt ein Stoppschild.
Ja. Genau so ähnlich sieht es aus. Also, nach meiner Meinung, was wir machen müssen, ist einfach an den Kopf packen und abwarten. Mehr können wir da nicht machen. Das heißt, wir müssen weiterhin wie bis jetzt irgendwie für die Sperrung des Zugangs sorgen und dann beobachten, ob nicht jetzt tatsächlich so eine Software rauskommt. Und dann sind wir verpflichtet, entweder halt diese Sperren einzubauen oder unsere Inhalte zu klassifizieren. Aber das geht rein technisch. Also ich stelle es mir überhaupt als nicht möglich vor, weil stellen Sie sich vor, Sie sind ein kleiner Blogger, Sie bloggen seit 4 Jahren, Sie haben irgendwie ein paar tausend Beiträge geschrieben und die müssen Sie alle nachkontrollieren, für welche Altersstufen die geeignet sind. Und vor allem, das können Sie gar nicht. Es wurde ein Experiment durchgeführt bei akzensur.de mit einem Medienpädagogen und Nutzern, hat man geguckt, wie gut liegen die Nutzer bei der Einstufung der Inhalte nach Altersstufen. Und was glauben Sie, wie viel Prozent richtig lagen?
Weniger als die Hälfte auf jeden Fall.
20%.
Ah, ja. Was ist denn mit den Anbietern von User-Generated Content, also Forenbetreibern oder sowas?
Ja, auf die kommt nämlich auch was Schönes zu. Da hat natürlich der Gesetzgeber eingesehen, die können ja nicht alles prüfen, was bei denen reinkommt. Ich meine, stellen Sie sich zum Beispiel Wikipedia vor, wie viele Artikel da sind und da sollte jeder Artikel kontrolliert werden, geht nicht. Die wunderbare Erleichterung lautet, diese Anbieter müssen quasi eine Gesamtklassifizierung festlegen. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, wir sind ab 16 Jahre und müssen für Prüfungen sorgen, dass da keine Inhalte durchschlüpfen. Das heißt, die müssen nicht alles prüfen, aber die müssen stichprobenartig überprüfen, ob die Inhalte dem entsprechen. Das Problem dabei ist, wir haben auf der anderen Seite im Telemediengesetz eine Haftungserleichterung. Bedeutet, wenn rechtswidrige Inhalte ins Internet eingestellt werden, bin ich grundsätzlich nicht haftbar dafür, solange ich keine Kenntnis davon habe. Sagt das Gesetz, das ist eine Haftungserleichterung. Aber wenn ich gleichzeitig durch dieses Jugendmedienschutzgesetz verpflichtet bin, die Inhalte zu kontrollieren, habe ich ja diese Kenntnis. Das bedeutet, hier spielen zwei Gesetze sich aus und der Dumme ist letztendlich der Anbieter.
Und wenn jetzt meine Kennzeichnung, meine Einschätzung fehlerhaft ist, was passiert dann?
Wenn die fehlerhaft ist, also wenn ich mich dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen und Inhalte zu klassifizieren und die fehlerhaft sind, ja, dann habe ich eine Ordnungswidrigkeit, für die ich hafte. Das heißt, ich kann mit einem Bußgeld belegt werden.
Nach welchen Kriterien erfolgen denn diese Klassifizierungen? Das ist doch, da muss ja irgendwo jetzt stehen, du musst darauf achten, dass das so und so und dies und das. Gibt es da irgendwas Handgreifliches?
Das wäre natürlich schön, wenn irgendwie so eine Art Richtlinie mit rausgekommen wäre, gibt's aber nicht. Da wird einfach an den Medienpädagogen in jedem von uns appelliert und ich weiß natürlich, wie der objektive Standard des Jugendschutzes in Deutschland ist und kann mir natürlich die Kriterien zusammenreimen, zumindest denkt das der Gesetzgeber. Also die Kriterien, die dann rangenommen werden, sind zum Beispiel, wie groß ist die Reizwirkung? Das heißt, sehe ich da abgetrennte Köpfe oder ist das vielleicht geschwärzt? Wie harsch sind die Beschreibungen? Kann ein Jugendlicher das Ganze überhaupt verstehen? Sie können sich zum Beispiel vorstellen, wenn wir einen Kriegsbericht haben und da wird sich auf hohem Niveau unterhalten, unterhalten und der Krieg wird kritisiert. Und das sieht ein Kind. Das Kind versteht den Text nicht und sieht nur diese Kriegsbilder. Also dieser Kontext ist wichtig. Welche Kontaktmöglichkeiten bestehen zum Anbieter? Das heißt, wenn ich das als eine Mutter zum Beispiel sehe, kann ich diesen Inhalt schnell entfernen. Also es gibt eine Unmenge an Kriterien, die man eigentlich als Medienpädagoge studiert und sie dann anwenden kann. Aber als normaler Mensch, zum Beispiel jemand, der vielleicht gar keine Kinder hat, das ist kaum möglich, das einzuschätzen. Deswegen halte ich dieses Gesetz total für verfehlt.
Herr Schwenke, wenn ich das mal so zusammenfasse, dann sagt dieses Gesetz aus, macht es gut, macht es richtig und wenn nicht, bekommt ihr ein Bußgeld. Aber was gut und richtig ist, wird nicht exakt erklärt.
Genau, genau. Und genauso sieht es aus. Und das Lustige an dem Gesetz ist, dass zum Beispiel für Pornoanbieter, also ich sag mal nicht Porno, ich sag mal Softporno oder Erotikanbieter, dass es noch einfacher wird, Inhalte einzustellen. Weil bisher, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt irgendwo nackte Tatsachen im Internet präsentiert, dann mussten Sie ja irgendwie zusehen, dass Sie entweder nur ab einer bestimmten Zeit zu empfangen sind oder dass Sie irgendwie durch irgendwelche Zugangsvorrichtungen gesperrt sind. Jetzt können Sie diese einfach als ab 18 klassifizieren und die sind dann frei zugänglich, wenn die Eltern nicht diese Schutzsoftware installiert haben.
Was können wir noch unternehmen, um diesen Quatsch, den unsere Regierungen mit unserem Steuergeld veranstalten, zu verhindern?
Nun, wenn wir nicht in NRW wohnen, recht wenig, denn dieser Staatsvertrag wird von den einzelnen Ländern unterzeichnet und fast alle haben diesen Vertrag schon abgesegnet und es reicht aber eigentlich nur, dass ein Land nicht unterzeichnet und jetzt hängt es an Nordrhein-Westfalen, denn da liegt dieses Gesetz zur Unterzeichnung, dieser Staatsvertrag zur Unterzeichnung vor und die Grünen haben auf jeden Fall schon signalisiert, dass sie eigentlich dagegen sind. Die Linken sind es auch. Von der SPD, an der hängt es jetzt, weiß man es noch nicht. Einzelne Abgeordnete haben sich dagegen ausgesprochen. Aber natürlich unter Fraktionszwang ist die Frage, ob die sich tatsächlich dann, wenn es darauf ankommt, als Gesamtheit gegen das Gesetz aussprechen. Es wäre eigentlich eine sehr seltene Ausnahme, dass so ein Staatsvertrag von einem Land gegen Ende abgelehnt wird.
Die Sache, die ich da vorhin erzählt habe mit der Sendelizenz, die wir da lustigerweise da angefordert hatten, kann das sein, dass man da hinkommen will? Dass man da tatsächlich das Internet irgendwo reglementieren will?
Diese Befürchtung habe ich auch. Also dieses Gesetz ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt dorthin, den Inhalten dieselben Kandaren anzulegen, die wir früher für Radio und Fernsehen hatten. Ja. Und dabei vergisst man eigentlich, dass der Vorteil im Internet ist, dass man keinen großen Aufwand braucht, um hier Sendungen zu tätigen, also um hier mit Menschen zu sprechen. Ja. Das ganze Blogging, dieser Graswurzeljournalismus ist ein Gewinn, den wir erfahren haben.
Ja.
Und das hat ja schon Bertolt Brecht gesagt, dass es schön wäre, wenn nicht jeder einfach nur ein Empfänger, sondern auch Sender wäre. Und wir haben gerade diesen Zustand. Und ich glaube, ganz vielen Politikern ist es ganz unheimlich, dass sie nicht einfach alles kontrollieren können. Und sie versuchen einfach, das Internet auf die alten Verhältnisse zurechtzustutzen.
Herr Schwenke, herzlichen Dank für all diese Informationen. Leider sind wir ziemlich lang geworden, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihren Kollegen, dass Sie sich dafür einsetzen. Und ich rufe alle die im Internet tätig sind, die einen Blog haben, die ein Forum haben, die Inhalte einstellen, auf. Sie mögen doch bitte schön auf ihre Abgeordneten einwirken, damit man solch einen Unsinn nicht wahr werden lässt. Es geht um Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen geht auf, verhaut die Politiker und sagt, wenn ihr das macht, dann gibt's noch mehr davon.
Verhauen darfst du die gar nicht.
Geistig.
Ah.
Gut. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man seinen Provider im Ausland sucht, denn dort greift ein solches deutsches Gesetz nicht und da kann man dann den ganzen Kram weitermachen, noch viel schlimmer als bisher. Nur das wollen wir natürlich nicht. Wolfgang Back, kaufst du übers Internet?
Ja.
Wie bezahlst du? Ich weiß am besten nicht, aber...
Ich bezahle meistens Vorkasse, weil es da mittlerweile bei vielen Prozente gibt. Also 5%, 3%, wenn man nicht mit PayPal bezahlt, aber wenn es nach China geht oder nach Hongkong, dann PayPal. Anders geht es ja fast gar nicht und das funktioniert auch immer. Ich habe schon ein Kabel fürs iPhone bestellt für 1 Euro inklusive Versand. Und das Ding kam tatsächlich per Luftpost an.
Nach 6 Wochen mit dem Segelschiff.
Nein. Also innerhalb der 10 Tage, die angekündigt waren. Das ging wunderbar.
Heinz, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, im Internet zu bezahlen?
Ganz viele. Man kann ja auch theoretisch mit Kreditkarte bezahlen, man kann Überweisung, man kann Sofortüberweisung, man kann eben PayPal machen, man kann was weiß ich was alles machen. Ist ja alles schön und gut, als Kunde kann ich mir das ja aussuchen. Aber was mache ich als Shopbetreiber?
Tja, wenn ich einen Shop habe, ja.
Ich habe zufällig vorige Woche mit jemandem zusammengesessen, die sind Service Provider oder Zahlungsprovider für Shops. Die Firma heißt Adyen, sitzt in Holland.
Adyen,
A-D-Y-E-N, das ist malaiisch und heißt die Lichtgestalt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sitzen als Dienstleister zwischen dem Kunden und der Bank im Prinzip.
Ja.
Wenn ich also meinen Shop habe, das kennt man ja auch so schon, wenn man so bezahlen will, bei Sofortüberweisung zum Beispiel, wird man plötzlich auf eine andere Seite umgelenkt. Die Seiten sehen anders aus und wenn man dann so kritisch ist wie ich und dann im Moment unsicher ist, dann bricht man eher ab. Es gehen ungefähr 20% aller Transaktionen im Internet verloren, weil die Zahlseiten anders aussehen. Das ist viel. Das ist für den Shopbetreiber sehr viel.
Wo die Leute sagen, das ist mir zu unsicher, ja, ich glaube das nicht.
Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wenn einer jetzt PayPal macht und der Händler macht das auch, ist die Sache okay. Oder wenn man Amazon macht, die haben auch ihre eigenen Zahlungssysteme, dann ist das alles okay. Aber jetzt habe ich einen kleinen Shop, einen kleinen Weinhändler, von dem ich ein paar Kisten Wein bestellen will und möchte aber, ich sitze in, was weiß ich wo, im Ausland.
Pusemuckel.
In Pusemuckel und möchte dann eben direkt über meine Bank bezahlen. Der hat aber keine Verbindung zu meiner Bank oder ich will nicht seinen Auslandstransfer machen, weil es so teuer ist. Dann sind eben so Dienstleister wie die Adyen da, die bieten die Möglichkeit, dem Shop sehr einfach die Möglichkeit, eine Webseite einzubinden. Die sieht so aus wie die eigene und die wickeln den Zahlungsverkehr dann ab. Die haben wir dann wieder Kontakt zu den Einzelnen, zu den Visas, Mastercards, zu den Banken.
Kostet?
Den Kunden nichts. Und dem Händler kostet das so ab 10 Cent und dann abwärts, je nach Transaktionsvolumen.
Abwärts?
Ja.
Aufwärts?
Abwärts. Wird immer billiger für ihn, je nach Transaktionsvolumen. Also wenn man bis 1000 Transaktionen macht, zahlt man 10 Cent pro Transaktion. Wenn es mehr werden, zahlt man immer weniger. Gibt es einen Mengenrabatt.
Das ist, glaube ich, deutlich billiger als PayPal.
Das ist wesentlich billiger. Und was dann noch ist, eben was die machen, die geben einem elektronisch eine Liste der Transaktionen und der Zahlungsstände zurück. Weil die auch, wenn man das möchte, den Dienstleister nimmt, die auch die Zahlung überwachen. Und man kriegt dann einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wie man es braucht, eine fertige Liste zurück. Die kann man mit seiner eigenen Buchhaltung abgleichen und hat dann direkt Außenstände da und kann dann, falls es notwendig sein sollte, Mahnungswesen anleiten. Oder wenn man täglich die Sachen zurückkriegt, kann man sehen, wer hat bezahlt, an wen schicke ich raus, wenn ich Vorkasse mache. Das ist eine Art der Dienstleistung, den finde ich gerade interessant, wenn einer einen kleineren Shop hat, also kein Amazon oder eBay oder sonst was hat und möchte dann international tätig sein und möchte sich um diese ganzen Bankverbindungen, möchte keinen Vertrag mit Visa machen und keinen Vertrag mit dem und keinen Vertrag mit dem. Das ist also eine schöne Dienstleistung, die angeboten wird.
Wenn du Vorkasse machst, habe ich ja eben schon mal gesagt, dann kriegst du schon öfter heute 5% Rabatt, öfter, weil das eben nichts kostet für den Shop.
Ja.
Und alles andere kostet und ich glaube, bei PayPal geht es ganz schön zur Sache da. Was war am Anfang ja auch alles umsonst, bis nachher gesagt wurde, also jetzt wird das ernst und dann kostet das Ganze.
Ja, ursprünglich war PayPal ja für eBay gedacht, um die eigenen Sachen abzuwickeln. Ist dann mittlerweile zu international zu einer verbreiteten Zahlungsplattform geworden.
Wenn du siehst, was die Banken heute noch für Auslandsgebühren nehmen, da ist das ja schon
unglaublich. Ja, das sind teilweise bis 50 Cent pro Transaktion.
Und mehr, glaube ich.
Ja.
Es gibt, also wenn du in die Schweiz 200 Franken überweisen willst, dann ziehen die dich ab.
Dann kostet richtig viel.
Ziehen die dich ab.
Ja gut, und wenn man einen Händler hat, der in der Schweiz sitzt, der eben nur ein bisschen Schnee schicken will oder was exportieren, eine Schweizer Messer exportieren die noch.
Ja, Victorinox oder
so. Ja, also dann zahlt man eben mehr an Transaktionsgebühren, als das Ding wirklich wert ist. Ja. Und da sind so internationale Dienstleister doch eine wunderschöne Sache, die dazwischen ist. Und wollen wir hoffen, dass sowas öfter auftritt, damit die Zahlungskosten.
Da muss man sich auch anmelden, oder?
Da wird man Kunde. Man macht einen Dienstleistungsvertrag mit denen und der kann dann
verstehen. Mein Bankkonto muss ich auch rübergeben.
Nein, der Kunde nicht. Du zahlst mit deiner Kreditkarte. Du überweist von deinem Konto. Ja, wenn du es möchtest.
Also, ich habe jetzt schon zweimal Amazon gehört und ich möchte mal sagen, also wenn ich irgendeiner Sache da nicht so traue, die beliefern mich sogar auf Rechnung. Vielleicht, weil ich so ehrlich bin, weil die ein Bild von mir haben. Aber
oder weil das schon so lange macht.
Ja. Aber das geht, ohne Probleme.
Aber das ist Entscheidung des Kunden. Das geht mit so Zahlungsdienstleistern auch, dass die sagen, okay, wir schicken dann in Richtung, die überwachen den Zahlungseingang für dich. Das ist immer die Frage, wie dein Vertrag denn wieder mit deinem Dienstleister aussieht. aber viele zahlen auch mit Kreditkarte im Internet. Und wenn man ein Vertrauens... Ja gut, wenn du so ein, wenn du einen, so einen Dienstleister dazwischen hast, dann kannst du dem eher trauen, als wenn du dann irgendeinen dubiosen Händler in Kalkutta hast.
Ja. Heinz, sag nochmal die malaysische Lichtgestalt.
Adyen.
A-D-Y-E-N. Okay.
Vorratsdatenspeicherung ist ja mal wieder ein Thema geworden und jetzt hauen sie sich da wieder um die Köpfe.
Das ist ein ganz, ganz großes Thema.
Ja,
BKA und Herr Messier, der möchte das ja auch ganz gerne haben.
Naja, also ich muss sagen, es hat nichts gebracht. Da, wo es so etwas gibt, brachte es auch nichts. Aber jetzt muss man wieder was haben, weil irgendjemand aus irgendeiner Quelle gehört hat, es könnte möglicherweise einen Anschlag geben.
Ja.
Vielleicht ist es auch nur vorgeschoben, damit man die Vorratsdatenspeicherung wieder da hineinbringt. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Sagt der Quickfreeze etwas?
Ja, das ist so eine Alternative irgendwie. Ne? So,
ach, du weißt das also nicht. Red nicht herum,
ja,
du weißt
nicht
das
genau,
nicht. Dann frage ich lieber den Peter Welchering. Ja, hallo, genau. Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Dir sagt,
ich hoffe, ihr friert schon.
Nee, ja, also diese Nacht war es kalt bei uns. Aber lass uns mal über dieses Quickfreeze sprechen. Du weißt bestimmt mehr als der Kollege Back.
Ja, ich weiß beispielsweise, dass der Peter Schaar das als Verfahren vorgeschlagen hat, und zwar jetzt nicht zum ersten Mal. Peter Schaar war der Meinung, er tut damit eigentlich eine gute Tat, weil er sagte, wir brauchen ja irgendeine Art von Kompromiss, denn Bund Deutscher Kriminalbeamter, das Innenministerium und viele andere fordern eben die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, und zwar nur mit einem neuen Gesetz, weil ja das Bundesverfassungsgericht im März gesagt hat, so wie das Gesetz formuliert ist, geht das nicht, ist es grundgesetzwidrig. Es hat allerdings nicht die Vorratsdatenspeicherung an sich verboten. Und deshalb fordern jetzt sehr viele, eben unter anderem Innenministerium, BKA, Bund Deutscher Kriminalbeamter, man kann eine ganz lange Liste aufstellen, wir müssen wieder die anlasslose Vorratsdatenspeicherung haben. Das wollen andere nicht, die sagen, schaut doch mal bitte, was das Bundesverfassungsgericht genau gesagt hat. Eure Maximalforderungen sind grundgesetzwidrig. Und auch wenn er den Gesetzestext ein wenig verändert, bleibt es grundgesetzwidrig. Das geht nicht so. Und da hat sich dann Peter Schaar gedacht, mache ich einen Kompromissvorschlag. Nämlich dieses Einfrieren von ohnehin schon erhobenen Daten, Verbindungsdaten, die bei den Providern und bei den Telekommunikationsunternehmen schon vorliegen. Und die könnten dann auf richterlicher Anordnung ausgewertet werden, beziehungsweise die würden dann erhoben werden. Ja, und dann hat der arme Kerl Schläge von allen Seiten bekommen. BKA, Bund Deutscher Kriminalbeamter, Innenministerium sagen, das geht ja überhaupt nicht weit genug. Sogar Olaf Scholz hat sich jetzt zu Wort gemeldet, der Sozialdemokrat, der sagt, nein, wir brauchen so richtig Vorratsdatenspeicherung, halbes Jahr mindestens. Und die Grünen, die sagen, oh, das ist ja alles ganz übel, geht viel zu weit, was der Peter Schader will. So ein bisschen diskutiert wird es im Bundesjustizministerium und jetzt wird es wohl auch demnächst ein paar Anträge im Bundestag geben, um nochmal über dieses Quick-Freeze-Verfahren, das ursprünglich aus den USA kommt, eben zu diskutieren.
Denn was friesen die denn da ein?
In den USA, da frieren die ein, was die Telekommunikationsunternehmen an Verbindungsdaten ohnehin schon haben. Wobei man zugeben muss, die Situation ist in den USA ein bisschen anders. Denn die Provider in den USA, die speichern so zwischen 30 Tagen und 3 Monaten alle Verbindungsdaten, weil die Flatrate da häufig noch nicht so wie bei uns als wirkliche Flatrate bekannt ist, sondern da gibt es auch richtige Abrechnungen. Also die brauchen Abrechnungsdaten und die werden ohnehin erhoben. Und da sehen die entsprechenden US-Gesetze, gibt es in verschiedenen Bundesstaaten auch verschiedene Gesetze, aber so durchschnittlich über alle Bundesstaaten verteilt, sehen die Gesetze vor, wenn nun eine Ermittlungsbehörde einen Antrag stellt und ein Richter genehmigt diesen Antrag auf Einfrieren der Daten, dann werden alle bisher erhobenen Daten, also im besten Fall bis zu 3 Monate zurück, im schlechteren Fall, wenn das Unternehmen nur 30 Tage hebt, eben 30 Tage zurück, die werden dann eingefroren. Sprich, die werden dann nicht zum nächsten Abrechnungszeitpunkt gelöscht, sondern die werden auf einen besonderen Server geschaufelt. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser richterliche Beschluss da ist, da werden alle neu dazugekommenen Verbindungsdaten eben auch in diese Datei geschrieben, sodass dann die Ermittlungsbehörden auswerten können, wer hat denn diesen Menschen angerufen, wo hat der gesurft, mit wem hat er gemailt und so weiter. Aber das eben nur mit Richtervorbehalt und auch nur diejenigen Personen, die auch wirklich sozusagen per Beschluss des Richters dann eben durchsucht werden dürfen.
Mhm. Hört sich ja eigentlich ganz gut an. Ja. Wo ist denn der Pferdefuß dabei oder gibt es da erstaunlicherweise mal keinen?
Ja, die Christdemokraten haben angeblich einen ausgemacht. Und zwar haben die gesagt, naja, ist auf deutsche Verhältnisse ja gar nicht übertragbar, denn wir haben ja wirkliche Flatrates. Das heißt, bei uns heben die Telekommunikationsprovider doch solche Abrechnungsdaten überhaupt nicht mehr auf. Wobei, was die Abrechnungsdaten angeht, da haben die auch recht. Aber die meisten Telekommunikationsprovider heben die Verbindungsdaten immer noch ungefähr so bis zu 7 Tage aus technischen Gründen auf, weil die nämlich Sicherheitsprobleme, wenn die aufgetreten sind, damit analysieren und dann auch lösen wollen. Und das ist auch durchaus mit dem Grundgesetz vereinbar. Und deshalb hatte sich dann auch Peter Schaar überlegt, naja, dann lasst uns doch diese Daten nutzen, die ohnehin schon erhoben werden. Man könnte ja darüber sprechen, ob man das von 7 auf 14 Tage verlängert. Und die sollten dann auch nur im Falle eines Ermittlungsverfahrens, bei dem dann auch ein Richter beteiligt ist, also richterliche Anordnung, genau wie bei einer Hausdurchsuchung, eingefroren werden. Die sollten eben auf einen extra Server wandern, damit die Ermittlungsbehörden nicht etwa auf demselben Server dann auch einfach Daten von anderen abgreifen können. Und alle neu dazukommenden Verbindungsdaten, die sollten dann auch auf diesem Ermittlungsserver liegen. Und Peter Schaar hatte gefordert, die Kosten dafür, die sollen dann eben die Ermittlungsbehörden tragen. Da sind natürlich die Ermittlungsbehörden dagegen, weil da sagen sie, so viel können wir gar nicht zahlen. Da sind übrigens auch die Telekommunikationsunternehmen dagegen. Die sagen, nee, dann hätten wir doch lieber die alte Vorratsdatenspeicherung, weil da wissen wir, was auf uns zukommt. Hierbei wissen wir das nicht. Und da ist im Augenblick dann eine etwas unübersichtliche Diskussion eingetreten.
Wo wird's hingehen?
Also ich befürchte, dass Quick Freeze dieses bessere Verfahren vermutlich durch diese ganz große Koalition von SPD, CDU nicht kommen wird, weil die wollen unbedingt die Vorratsdatenspeicherung. Da formiert sich der harte Widerstand der Grünen. Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich bisher für Quick Freeze so halbherzig ausgesprochen. Die Linken liebäugeln noch damit, aber haben sich im Augenblick auch noch nicht so richtig dazu herabgelassen, wirklich was dazu zu sagen. Da müssen wir mal gucken, wie in den nächsten Wochen die Diskussion läuft. Im Augenblick hätte dummerweise die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, so grundgesetzwidrig sie auch ist, erstaunlicherweise im Bundestag eine Mehrheit.
Ja, da gibt's wieder Verfassungsschutz.
Ja, fände ich ja gut. Wenn sie diesen Quatsch wieder machen würden, dann hätten wir wieder Bundesverfassungsgericht. Ja, was denken die Leute sich eigentlich dabei? Kann man denn so etwas, wo das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, nee Kinder, so geht's nicht, kann man das einfach wieder fordern? Das ist doch irgendwo dämlich, oder?
Naja, dahinter steht, das Bundesverfassungsgericht hat die Vorratsdatenspeicherung als Vorratsdatenspeicherung nicht verboten, sondern hat gesagt, so wie ihr die gesetzmäßig ausformuliert habt, so ist es grundgesetzwidrig. Und sozusagen die Hausaufgabe gegeben, macht mal eine Formulierung, die mit dem Grundgesetz im Einklang steht. Und da überlegen sich im Augenblick im Innenministerium viele Menschen, wie man sowas machen könnte, fordern auch das Justizministerium auf. Wobei im Justizministerium, da geht eher im Augenblick die Überlegung dahin, wir sollten erst mal gucken, was sich auf EU-Ebene tut. Denn da sind einige Bestrebungen im Gange, dass man diese EU-Vorgabe Vorratsdatenspeicherung, das kommt ja von der EU, demnächst kippen will. Und dann könnte man sich eben überlegen, wenn die gekippt ist als EU-Vorgabe, was können wir denn dann Vernünftiges machen, um zum Beispiel tatsächlich Ermittlungen bei wirklichen Straftaten zu ermöglichen? Wobei dann auch der große Streit schon bei Quick Freeze ausgebrochen ist. Was sind denn große Straftaten? Da sagen beispielsweise Vertreter der Film- und Musikindustrie, Urheberrechtsverstöße sind Straftaten, da müssten wir auch einfrieren. Andere sagen, Straftaten so ab, sagen wir mal, Kapitalverbrechen, da kann man sowas machen, drunter wäre das übertrieben. Also da gibt's dann wirklich ein munteres Hin und Her.
Hört sich ja so an, als sei da wirklich eine vernünftige Diskussion im Gange. Die Frage ist nur, ob was
Vernünftiges... Hoffentlich dauert die noch lange, die Diskussion.
Ja, noch ein paar Jahrzehnte. Ja. Die Frage ist nur, ob auch etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Aber wenn man das bis zu der nächsten Bundestagswahl verzögern könnte, hätten wir ja vielleicht Chancen, dass da mal ein bisschen etwas für uns Verbraucher und für uns Internetnutzer und für uns wirklich Menschen Positives herauskommt. Oder meinst du nicht?
Ja, vor allen Dingen finde ich dieses Quick-Freeze-Verfahren, wenn es denn wirklich professionell aufgesetzt wird, ein sehr sparsames Verfahren. Damit kann man wirklich Bürgerrechte schützen. Wichtig finde ich dabei eben den Richtervorbehalt. Und dass vor allen Dingen dieser Richtervorbehalt von einigen Politikern dann plötzlich abgelehnt wird, das hat mir schon schwer zu denken gegeben.
Ja. Schönen Dank für diese Information. Die waren diesmal gar nicht so schlimm. Manchmal dachte ich immer schon, du hast ein Bündnis mit Cassandra geschlossen. Aber diesmal war es ja am Ende doch positiv. Dankeschön, Peter.
Wir waren auf der CeBIT, als diese Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde. Wir hatten da auf dem Podium jemanden sitzen vom BKA, der hat fürchterlich den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wie kann man sowas machen, wie kann man sowas kippen. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang und wissen nicht, wie wir irgendwie ermitteln sollen. Der hat sich fürchterlich beschwert. Jetzt das BKA beschwert sich schon wieder. dass es nicht vorwärts geht.
Aber Sie da draußen an Ihren Abhörgeräten da, an Ihren Legitimen, mit denen Sie uns hören, Sie können die nächste Sendung eine Stunde lang hören, weil die wird eine Stunde lang.
Und 250. Ausgabe. Und wir müssen uns beeilen.
Und Daumen hoch, Daumen in den Shop reingucken, und Geschenke suchen und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.